HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Bei diesem ganz normalen, für uns üblichen Einschreiten haben sich sofort 200 bis 300 anwesende Personen dort aus der Partyszene solidarisiert und haben sofort die Polizeibeamten vor Ort massiv angegriffen.
Man sagt, Tränen sind das Blut der Seele und 5 von 10 Polizisten.
Polizei hat versucht, also wir haben versucht, Polizeigewalt auszuüben. Wir Jugendliche waren voll dagegen und ich sage euch ehrlich, wir sind Westside, wir sind SCLB,
Die Übergriffe auf Einsatzkräfte nehmen leider zu. Wir beobachten das schon seit einer ganzen Weile, dass Einsatzkräfte im Einsatz angegangen werden und dass Polizisten angegriffen werden.
Nach Corona, jeder war so eingebunkert bei sich zu Hause und da ist so viel Aggressivität einfach aufgestaut worden.
Schal um den Hals, denn heute ist Satan. Scheiß auf Frieden, flüstert mir Satan. Zu oft wurden wir unterdrückt und vom Schiff aufgebissen. Schon als Jugendlicher schlugen sie in mein Gesicht.
Das, was in Stuttgart passiert ist, geht natürlich durch die sozialen Medien. Und Menschen sind sehr gut in der Lage, voneinander zu lernen. Also das kann ein Vorbild auch für Ausschreitungen in anderen Gemeinden werden.
Das ist eine neue Qualität, die wir so bisher nicht kannten. Und da muss dringend gegengehalten werden, da muss was passieren.
Unter dem Begriff Partyszene hatte ich mir bisher etwas anderes vorgestellt. Jetzt heißt es, die Partyszene hätte am letzten Wochenende in Stuttgarter Innenstadt Krawall geschlagen. Vermutlich ist es eine etwas hilflose Umschreibung für eine bunte Mischung von deutschen und ausländischen Jugendlichen ohne linke oder rechte Gesinnung. Das Einzige, was die Randalierer zu einen scheint, ist männlich, betrunken, unpolitisch und vor allem eins, ziemlich aggressiv. Die Bilder aus dem ausgerechnet so braven Stuttgart stockieren heute viele. Vor allem die Aufnahme des jungen Mannes, der mit Anlauf auf einen knienden Polizisten in den Rücken tritt. Woher kommt dieser Hass gegen Polizisten? Ist es Gegengewalt gegen übergriffige Polizisten? Hat es was mit den Bildern aus den USA zu tun? Aber die Straßenschlachten dort haben ja einen völlig anderen Hintergrund. Oder ist es ganz banal, schlicht und einfach geil auf Gewaltstimmung? Manche Täter posten ihre Brutalität stolz in den sozialen Netzwerken. Oder spielt vielleicht auch eine öffentliche Debatte die Rolle, in die sich die Polizei von links diffamiert fühlt? Die Polizei, dein Freund und Opfer, woher kommt die Gewalt? Unsere Frage heute. Denn dieses Phänomen lässt sich nicht nur in Stuttgart beobachten, dort aber wollen wir beginnen. Was also hat es mit dieser Partyszene auf sich? Carmen Lustig.
Stuttgart ist eine Partystadt, immerhin das ist klar. Jedes Wochenende ist die Innenstadt voll mit Menschen aus dem ganzen Umland, die Spaß haben wollen. Weil wegen der Corona-Verordnungen aber viele Clubs noch zu sind, treffen sich derzeit viele Menschen einfach in den öffentlichen Parks und auf den Plätzen in Stuttgart, also im öffentlichen Raum. Die Polizei hat in ihrer Pressekonferenz gestern nach den Randalen davon gesprochen, dass die Täter rund 500 betrunkene junge Männer aus der Event- und Partyszene seien. Doch wer genau das sein soll, blieb unklar. Und genau das ist das Problem für viele, die samstags gerne in Stuttgart feiern gehen. Die allermeisten haben nämlich mit diesen gewalttätigen Ausschreitungen nichts zu tun. Und sie sehen sich, genauso wie die Clubbetreiber, zu Unrecht verunglimpft. Zum Beispiel Colin Heinze. Er vertritt das Clubkollektiv Stuttgart, einem Zusammenschluss aus Akteuren des Stuttgarter Nachtlebens. Und er spricht von einer Pauschalverurteilung. Die Stuttgarter Partyszene sei schließlich keine eigenständige Szene, sondern bestehe aus sehr vielen, sehr unterschiedlichen Bereichen mit verschiedenen Angeboten für eine Vielzahl von Menschen. Und diese Kultur des Stuttgarter Nachtlebens hat nichts mit der Zusammenrottung von gewaltsamen Menschen im öffentlichen Raum zu tun, wie wir sie in der Nacht zum Sonntag erlebt haben, sagt Heinze. Die Stadt Stuttgart hat auch prompt reagiert und ihre Aussage revidiert. Sie spricht jetzt nicht mehr von Feiernden aus der Partyszene, sondern von Randalierern oder Kriminellen, die die Ausschreitungen verursacht haben. Und auch die Polizei versucht zu differenzieren. Der Stuttgarter Polizeivizepräsident Berger sieht in den Tätern Kriminelle, die den Schutz von bestimmten Gruppen nutzen, um ihre Gewaltbereitschaft auszuleben. Mögliches Motiv der Krawallmacher, so die Polizei, sei Geltungssucht in den sozialen Medien und Hass auf den Staat an sich. Also alles in allem kennzeichnet die Täter offensichtlich viel Gewaltpotenzial und wenig Partyspaß.
War das am letzten Wochenende in Stuttgart also ein einmaliger Gewaltausbruch oder brodelt da noch mehr im Untergrund? Jan Sellner ist Chef der Lokalredaktion der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend aus Stuttgart.
Wie war denn gestern Abend so die Stimmung am Schlossplatz? War da noch Partystimmung?
Von Partystimmung kann man nicht sprechen, aber es war ein Abend wie eigentlich viele Abende jetzt. Also wir haben ein wunderbares Wetter, viele Menschen sind unterwegs und der Schlossplatz, das ist wirklich das Herz der Stadt. Und also nichts deutet auch darauf hin, auf das, was da am Wochenende passiert ist, außer wenn man durch die Königstraße geht, die beschädigten Läden sieht und die Händler haben heute mal so eine vorläufige Schadensbilanz gezogen. Die geht also auf jeden Fall in die Hunderttausende.
Hat sich denn dieser Schlossplatz in den Corona-Monaten anders entwickelt als sonst?
Ich glaube, man muss feststellen, die Corona-Beschränkungen haben schon dazu geführt, das ist Stuttgart sicherlich keine Ausnahme, dass im öffentlichen Raum weniger Leben ist, weniger Veranstaltungen stattfinden. Veranstaltungen wurden ja auch ganz runtergefahren. Also da ist schon ein gewisses Vakuum stattgefunden hat, aber das reicht als Erklärung sicherlich nicht aus. Und man stellt jetzt auch fest, so im Nachgang zu den Ereignissen, so ganz vom heiteren Himmel kam dieses Ereignis nicht. Zumindest gibt es diese Szene, wie auch immer man sie dann beschreibt, im Schlossgarten schon länger. Und es gibt auch immer wieder vereinzelte Auseinandersetzungen, was eben völlig neu ist die Dimension, die da stattgefunden hat.
Manche versuchen die Gewalt damit zu erklären, dass da so ein Frust in dieser Szene entstanden sei, eine Aggression, weil man seit 3 Monaten nicht feiern darf, weil sich diese jungen Leute ihres Lebens beraubt fühlen oder so. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, man muss, glaube ich, aufpassen, dass man nicht irgendwie monokausal hier die Gründe sucht. Stuttgart sucht nach Antworten, das muss man eigentlich so sagen. Die Stadt ist in Unruhe. So etwas hat es hier in dieser Form noch nicht gegeben und es tauchen natürlich alle möglichen Erklärungen auf. Die Corona-Beschränkungen, wir haben es gerade angesprochen, werden genannt. Es gibt sicherlich bei diesen jungen Leuten, das waren ja überwiegend junge Männer, ein Grundmisstrauen gegen Polizei. Es gibt Unzufriedenheit, Alkohol spielt eine Rolle. Aber dies alles für sich genommen erklärt sicherlich noch nicht dieses Ausmaß der Ausschreitungen. Ich glaube, da ist noch sehr viel Ursachenforschung notwendig.
Wie viele Beschuldigte sind denn noch in Haft?
Also interessanterweise hat das Thema ja auch längst eine politische Dimension. Heute gab der Innenausschuss des Landtags bekannt, also nicht die Stuttgarter Polizei, sondern der Innenausschuss des Landtags, der sich heute in der Sondersitzung damit beschäftigt hat, dass 10 Haftbefehle mittlerweile beantragt wurden. Es gibt 26 Beschuldigte, der letzte Haftbefehl heute erlassen gegen einen 15-Jährigen, der sich an Plünderungen beteiligt haben soll. Und neu heute auch die Ermittlungsgruppe Eggensee, die da ja gebildet wurde, wurde von 40 auf 75 Beamte aufgestockt, eben auch um diese Vielzahl an Videofilmen und Videoschnipsel auszuwerten, die kursieren. Auch das ist ja ein Phänomen dieser Ausschreitungen.
Aber es sollen ja mehrere hundert Täter gewesen sein. Hat die Mehrheit keine Strafe zu befürchten?
Wie gesagt, es wird, so sagt die Polizei, intensiv ermittelt und es gibt so viel Videomaterial, es wurde ja ganz bewusst auch gefilmt, man hatte ja keine Scheu, sondern es wurden bewusst Filme gemacht, zum Teil im Nachgang auch in einschlägigen Kreisen dann auch gefeiert. Und dieses Material wird jetzt ausgewertet, was Sie vorher auch erwähnt hatten, dieser Jugendliche, der einen oder junge Mann, der einen Beamten mit dem Kung-Fu-Stil getreten hat, Bilder, die auch bundesweit ausgestrahlt wurden, der ist zum Beispiel noch nicht ermittelt und man erhofft sich, dass eben durch dieses Videomaterial da noch es zu weiteren Ermittlungen und Haftbefehlen kommt.
Etwa die Hälfte der Randalierer soll ausländische Wurzeln haben. Hat Stuttgart ein Integrationsproblem?
Also Stuttgart galt bisher wirklich als Musterbeispiel der Integration. Es hat ja eine ganz lange Tradition, beginnend schon bei dem Oberbürgermeister Manfred Rommel und seine Nachfolger haben eigentlich auf dieses weltoffene und liberale Bild von Stuttgart gesetzt. Es gibt große Integrationsbemühungen und jetzt stellt man plötzlich fest, ein Teil der jungen Menschen, die natürlich viele Migrationshintergrund haben, aber auch viele deutsche Herkunft sind, die hat man aus irgendwelchen Gründen nicht erreicht. Zu denen gibt es keinen Zugang und von denen weiß man auch nicht so richtig, wie man diese Gruppe fassen soll. Das zeigte sich auch in diesen anfangs missverständlich oder schwierigen Definitionen, Partyszene. Das ein Etikett, das eigentlich völlig unzureichend ist. Und jetzt geht es eigentlich darum, mal Zugänge zu dieser Gruppe zu finden, die sich da ein Stück weit aus dieser Stadtgesellschaft heraus entwickelt hat, die aber zwar sehr präsent ist, aber keinen, zu der man keinen Zugang hat. Und man muss schauen, was ist da schiefgelaufen.
Glauben Sie also, diese Randalnacht in Stuttgart wird längerfristige Folgen haben? Vielleicht ähnlich so wie vor 5 Jahren die Silvesternacht auf der Kölner Domplatte?
Also der Vergleich ist sicherlich nicht ganz falsch, auch wenn die Motivlage dann möglicherweise anders war. Man ist sich ja ziemlich sicher seitens der Polizei, dass es eigentlich eine unpolitische Situation war. Die Folgen werden, denke ich, sehr wohl langwierig sein in Stuttgart. Man wird sich intensiv damit auseinandersetzen. Man muss über Sicherheitskonzepte neu nachdenken. Man hat sich da in großer Sicherheit gewogen. Und der Gary Pavkovic, Integrationsbeauftragter der Stadt, hat es heute formuliert uns, unserem Blatt gegenüber. In Stuttgart werden keine Autos gefackelt, hier werden Autos gebaut. Das war eigentlich so die Grundhaltung. Und jetzt muss man diesem ins Auge sehen, dass es da Nachholbedarf gibt und dass man da vor allem erstmal Ursachenforschung betreiben muss und dann die richtigen Schlüsse ziehen.
Die Polizeipräsenz ist erhöht worden in der Stuttgarter Innenstadt. Wie gehen die Leute auf die Polizisten jetzt zu?
Ja, ich denke, jeder schaut jetzt schon gebannt auch auf das kommende Wochenende. War das jetzt wirklich ein einmaliger Ausbruch? Es ist klar, dass am Wochenende deutlich mehr Polizei in der Stadt unterwegs sein wird. Und die Frage ist, ob diese massive Polizeipräsenz dann der Hinsicht abschreckend wirkt. Wir haben am Wochenende auch eine Demonstration der AfD, die sich in dieser Hinsicht äußern will. Also Sie sehen auch, da entsteht viel Politik und Mobilisierung außen herum und wir müssen sehen, wie dieses Wochenende abläuft. Da gibt es natürlich schon so ein banges Erwarten, was da auf uns zukommt. Die Polizei wird sicherlich mit großem Aufgebot da sein.
Das war Jan Sellner von der Stuttgarter Zeitung. Herzlichen Dank. Wir wissen nicht, welche Musik so in der Partyszene in Stuttgart an diesem Wochenende gehört würde, aber das hier hätte sicherlich auch gepasst.
In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotern geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das alarmendliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert. Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt.
Die Toten Hosen, hier kommt Alex aus dem Jahr 1988, ist das lang her. Da waren die Randalierer von Stuttgart noch gar nicht geboren. Wir wollen nicht nur mit ausgestreckten Finger nach Stuttgart zeigen. In Hessen gibt es ganz ähnliche Probleme. Erst Ende Mai gab es in Dietzenbach einen Angriff auf Polizei und Feuerwehr. Die war zu einem Brand gerufen worden, aber das war offensichtlich eine vorsätzlich geplante Falle. Frank Angermund schildert den Fall.
In den Morgenstunden zeugt nur noch ein ausgebrannter Baustellenbagger im Dietzenbacher Spessartviertel von den Ereignissen der Nacht. Feuerwehr und Polizei werden gegen Mitternacht gerufen, der Bagger und ein Baucontainer brennen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintreffen, werden sie attackiert. Rund 50 Angreifer werfen Steine und Flaschen auf die Rettungskräfte, sagt Polizeisprecher Michael Malkmus.
Der Angriff war offensichtlich geplant, denn man hat auch Steine festgestellt, die zurechtgelegt waren, sodass man durchaus davon davon ausgehen kann, dass es ein Hinterhalt war.
Die Beamten rufen Verstärkung. Die Polizei ist schließlich mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Hubschrauber beobachtet die Lage aus der Luft. So versucht die Polizei, die Täter aufzuspüren. Mehr als 2 Stunden tobt das Scharmützel zwischen Polizei und Angreifern, sagt Polizeisprecher Malkmus.
Sind natürlich alle sehr schockiert, gerade die Polizei und auch die Feuerwehr. Also sowas haben wir noch nicht erlebt und wollen wir auch nicht mehr erleben. Denn das kann die Polizei und auch die Feuerwehr, die eigentlich nur dafür da sind, den Bürgern zu helfen, können wir nicht tolerieren.
3 Angreifer werden festgenommen. Es gibt keine Verletzten, aber einige Einsatzfahrzeuge werden beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 150.000 Euro. Obwohl die Krawalle von vielen Menschen in den Hochhäusern beobachtet werden, will sich am Morgen nur ein Anwohner des Dietzenbacher Stadtteils, der als sozialer Brennpunkt gilt, zu den Ereignissen der Nacht äußern.
Ja, ich habe gesehen von hier die Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen, vielleicht 10 Autos oder mehr. Kripo auch, glaube ich schon. Weiß jetzt nicht, was passiert, aber das ist richtig scheiße. Ja?
Hinter vorgehaltener Hand machen Spekulationen zum Motiv des Angriffs die Runde. Eine Racheaktion für eine Polizeidurchsuchung Anfang der Woche, mutmaßen einige. Dabei hatte die Polizei Fahrräder und weiteres Diebesgut sichergestellt. Andere glauben, Drogenbanden stecken hinter dem Angriff. Nochmal Polizeisprecher Michael Malkmus.
Nein, also Spekulationen machen wir nicht. Das müssen wir jetzt einfach mal in Ruhe erarbeiten, was die Motive sind. Also dazu können wir im Moment noch nichts sagen.
Hessens Innenminister Peter Beuth verurteilt die Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute scharf und kündigt politische Reaktionen an.
Das Thema wird die Innenministerkonferenz beschäftigen. Ich werde das in den nächsten Tagen dem Kollegen in Thüringen anmelden, damit wir dort unter den Innenministern das Thema auch noch mal miteinander besprechen.
Dietzenbachs Bürgermeister Jürgen Rock spricht von einem perfiden, feigen Hinterhalt. Er will sich die langjährigen sozialen Erfolge im Stadtteil von den Angreifern nicht kaputt machen lassen.
Dieser Angriff in Dietzenbach zeigt eine ganz neue Dimension der Gewalt gegen die Polizei. War es gezielte Rache? In Stuttgart war der Gewaltausbruch wahrscheinlich spontan, aber wie genau entsteht sowas eigentlich? Professor Ulrich Wagner, Sozialpsychologe an der Uni Marburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie erklären Sie sich diese Enthemmung?
Also es gibt eine Reihe von Ursachen, wie immer. Es gibt nicht die einfache Erklärung, aber wenn man sich versucht, die Situation unmittelbar vor Ort am Samstagabend vorzustellen, dann ist da vermutlich ein in der Sozialpsychologie gut bekannter Mechanismus zum Tragen gekommen. Wenn wir uns in die Situation versetzen, junge Leute feiern, trinken Alkohol, nehmen vielleicht auch Drogen. Die vielen jungen Leute dann auf dem Platz haben eigentlich kennen sich nicht alle untereinander, es sind unterschiedliche Gruppen. Und dann kommt es zu der Kontrolle eines Jugendlichen durch die Polizei. Irgendjemand schreit auf, ey, die Bullen kontrollieren uns jetzt oder wie immer. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf genau diese Situation und dadurch entsteht psychologisch betrachtet eine neue Gruppenbildung, nämlich zwischen denjenigen, die sich da auf dem Platz befinden, die sich vorher gar nicht als Gesamtgruppe begriffen haben. Aber plötzlich wird es eine neue Gruppe, weil es nämlich eine Auseinandersetzung, eine Konfliktlinie mit der Polizei gibt. Und die Polizei ist vielleicht von manchen als problematisch betrachtet, eher mit Skepsis betrachtet und so entsteht so ein Konflikt. Man schließt sich zusammen, man hat den Eindruck, dazu zu gehören. Irgendjemand fängt an, die Polizei laut zu beschimpfen. Irgendjemand fängt an, kleine Steine zu werfen. Dann wirft jemand große Steine und dann kommt es zu heftigen körperlichen Auseinandersetzungen. Und die Menschen ahmen das nach, weil man gehört ja irgendwie zusammen, man hat hier gleiche Interessen und denselben Feind.
Ja, aber wieso ist es derselbe Feind? Also diese Leute solidarisieren sich plötzlich, weil sie sich als Gruppe identifizieren plötzlich. Aber warum ist die Polizei für diese Leute plötzlich der Feind, wo nur einer kontrolliert wird?
Eben genau aus dieser Konstellation heraus. Möglicherweise gibt es auch vorher schon ein gewisses Gefühl des Gegensatzes gegenüber der Polizei, die Polizei als Repräsentantin des Staates, der vielleicht auch als zumindest unangenehm empfunden wurde in den vorangehenden Einschränkungen im Zusammenhang mit Corona. Also da war sowas vielleicht auch schon angelegt. Aber diese starke Form des Ausbruchs lässt sich eigentlich nur aus so einer Gruppendynamik an diesem Abend erklären.
Was halten Sie von dieser These, der Corona-Frust seit Monaten hat die Situation verschärft? Ist das eine billige Ausrede?
Nein, ich glaube schon, dass der Prozess, den ich gerade versucht habe zu beschreiben, da eine Rolle spielt. Aber der setzt sich umso stärker durch, wenn die Menschen den Eindruck haben, oh, jetzt haben wir so lange verzichten müssen und jetzt können wir endlich wieder mal unseren Interessen nachgehen und dann kommt so ein Hemmnis, so ein Stein zwischen die eigenen Interessen geworfen und das kann den Prozess durchaus verstärken.
Welche Folgen hat es zum Beispiel für eine Gesellschaft, wenn so Ventile wie Fußballstadien fehlen, wo man gemeinsam hingeht, wo man Dinge erlebt oder eben, wo es auch Leute gibt, die Randale nach den Fußballspielen suchen? Kann man das so erklären? Die weichen dann auf andere Randale aus?
Nein, das glaube ich nicht. Sie geben hier gerade eine psychologische Theorie wieder, wonach das Ausleben von Gewalt nachfolgend zu weniger Gewalt führt. Das ist eine Theorie, die sich in der Öffentlichkeit immer wieder breit hält, aber sie ist genauso falsch.
Aha.
Also die Ausführung von Gewalt, Hooligans im Stadion, wenn die sich im Stadion gegenseitig beschimpfen können, dann sind die anschließend nicht weniger gewalttätig, sondern eigentlich mehr. Die Ausführung von Gewalt führt zur Steigerung von Gewalt.
Also die These, Aggression muss irgendwie abreagiert werden und kanalisiert werden, die ist falsch?
Die ist in dieser Form falsch. Aggression kann nicht durch Aggression abreagiert werden.
Was könnten noch Ursache sein? Sind die Bilder von enthemmter Gewalt vielleicht aus anderen Ländern, die man so viel im Fernsehen gesehen hat, besonders aus den USA, sind die vielleicht animierend, ansteckend?
Das könnte so sein. Ich bin allerdings skeptisch, weil die Bilder, die wir aus den USA sehen, ja sehr stark politisch getrieben sind, eben als Ausdruck von Protest gegen Rassismus durch die Polizei. Und ich würde mal die Mehrheit der Beteiligten in Stuttgart so einschätzen, dass sie nicht von solchen politischen Motiven angetrieben sind. Es mag sein, dass wenn man die Menschen jetzt befragt, wenn die Polizei jetzt diejenigen Täter, der sehr habhaft werden kann, wenn man die jetzt befragt, dass sie anschließend so etwas als Erklärung oder Entschuldigung anbieten. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich ein Faktor, der eine Ursache jetzt für die Randale in Stuttgart ist.
Ein Jugendlicher soll angeblich gesagt haben, wir wollten mal ein bisschen Amerika spielen. Also der hat die politische Dimension möglicherweise gar nicht erkannt, die in den USA dahinter steckt, sondern einfach mal nachgemacht.
Ja, das kann durchaus sein, dass nicht die eigentlichen Ursachen und die Motive hinter den Protesten in den USA rezipiert werden, sondern man sieht im Fernsehen oder aus den sozialen Medien Randale. Und das führt immer wieder dazu, dass Randale sich steigert. Also Gewalt entsteht durch Nachahmung.
Was sehen Sie noch für Effekte im Moment, die solche Prozesse verstärken könnten?
Wichtig scheint mir zu sein und was mich sehr besorgt ist, dass das, was in Stuttgart passiert ist, ja durch die Medien geht und vor allen Dingen auch durch die sozialen Medien. Und Menschen, die in dieser Form gewaltaffin sind, kriegen ein Vorbild, wie man mit solchen Prozessen umgehen kann, wie man Gewalt austragen kann. Und das ist eine Form des Modelllernens, so nennen wir das. Man schaut sich voneinander ab, wie man Gewalt gut austragen kann. Und ich habe die Befürchtung, dass das, was in Stuttgart passiert ist, auch auf andere Städte überschlagen kann, wenn es entsprechende Auslöser gibt.
Das heißt, die sozialen Medien sind wieder der Brandbeschleuniger dieser Entwicklung. Man hat ja auch gesehen, dass junge Leute sich selbst gefilmt haben, sogar bei ihren Gewalttaten, um das dann in die Netze zu stellen.
Ja, das mag den Prozess auch noch weiter verstärkt haben, wenn ich dann wie der Hauptdarsteller in einem Film versuche, vor den Kameras zu agieren, dann agiere ich Gewalt und Aggression besonders stark aus.
Was kann man gegen sowas tun?
Auf der einen Seite müssen natürlich jetzt Reaktionen der Ordnungskräfte und der Polizei kommen. Das kann ja nicht so weiterlaufen. Grundsätzlich gilt aber, gegen Gewalt vorzugehen, die effektivste Maßnahme ist Prävention und nicht Repression. Das heißt, wir müssen unmittelbar auch in Stuttgart müssen die Prozesse in den Griff zu kriegen sein. Ich würde allerdings empfehlen, jetzt nicht mit massiver Polizeipräsenz allein dort aufzutreten, sondern tatsächlich zu versuchen, auch mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Das heißt ganz praktisch, am Schlossplatz nicht nur Polizei auffahren zu lassen, sondern Teams von Polizei und Jugendamt und Ordnungsamt, also auch von Zivilleuten, die dann auch Jugendliche ansprechen können, wenn sich eine Situation entwickelt, die droht zu eskalieren. Insgesamt langfristig müssen wir noch stärker auf Präventionsmaßnahmen setzen. Schulen spielen da eine große Rolle, um Menschen beizubringen, Konflikte oder auch Langeweile anders zu bewältigen als durch die Inszenierung von Gewalt.
Zurzeit sind aber eher Forderungen nach dem Staatenstaat zu hören. Zum Beispiel auch die Forderung, dass wenn sich Flüchtlinge daran beteiligt haben, dass sie dann ihr Gastrecht verwirkt hätten und dass man jetzt mal erstmal durchgreifen müsse.
Naja, für Politik ist es immer einfach, dann so zu tun, als wenn man durch eine Verschärfung der Strafen tatsächlich Verhalten massiv beeinflussen könnte. Psychologisch betrachtet ist das nicht so. Wir leben in einer Demokratie, deren Verständnis eigentlich ist, dass wir Regeln und Gesetze einhalten und uns gewaltfrei verhalten, auch ohne dass Polizei uns immer überwacht. Üblicherweise kommt es ja eben nicht zu solchen Ausschreitungen. Das heißt, wir lernen, uns gewaltfrei miteinander zu bewegen. Und das ist ein Sozialisationsprozess, der bei den meisten von uns ja auch gut glückt. Und der Einsatz von Polizei und die alleinige Repression kann das nicht ersetzen. Hinzu kommt, wenn wir in Gemeinden zu starke Polizeieinsätze haben und zu stark einzelne Plätze überwachen, dann kommt es zu Verdrängungseffekten. Und das, was wir an Trouble am Schlossplatz haben, ist bei nächster Gelegenheit irgendwo anders.
Das war Professor Ulrich Wagner von der Universität Marburg. Herzlichen Dank. Polizei und Gewalt, das spielt ja auch im Gangster-Rap schon immer eine große Rolle in den USA und auch in Deutschland. Zum Beispiel Capital Bra aus Berlin, der gehört zu den Rappern, die sehr gerne gegen die Polizei hetzen. Und das klingt dann zum Beispiel so.
Ja, Bra. Ha, ja. Berlin lebt, ja, Bra. Ha.
Zeugen vor Gericht, du siehst die Hurensöhne zittern, weil sie trauen sich nicht den Safer halt zu schildern. Der Staatsanwalt, der Pitcher will mich hinter Gittern. Die LKA-Zentrale hat ne Wand mit meinen Bildern. Ich bin Gangmember, Endgegner zu Buzzer. Ich bin Abstecher, Einbrecher, Fluchtfahrer. Ich bin laut, ich bin drauf, ich bin zu Kaffer. Du hast recht, ich bin frech, außer zu Mama. Sag mir, was du brauchst, der Bratan kommt dran. Die Kripus observieren, wie ich bin Räuber und Gendarm. IGJ mein Team, der Bratan spielt Stamm. Black da, Heroin aus Aserbaidschan. Bretta im Mercedes und hol dir ein paar Kilo rüber. Ich chill in Artemis, die Kripus chillen gegenüber. Wer will Beef, bra, wir ficken eure Mütter. Mit ekelhaften Syrer und Enkeltrickbetrüger. Coca, Jackie Cola, Traube Minze, ja. Hol mir meine Feinde, du weißt, dass ich alle schlitze. 36k, bra, für eine Kiste. Bra. Nummer 1 in den Charts und auf der Fahndungsliste. Berlin lebt, bra, willkommen in den Fight Club. Roll über die Grenze.
Capital Bra, kleine Notiz am Rande. Dieser Mann hetzt gerne gegen die Polizei, aber als er dann mal von Clanmitgliedern unter Druck gesetzt wurde, ging er doch selbst zur Polizei und bat um Schutz und den hat der Gangster-Rapper dann auch bekommen. HR2, Kultur der Tag. Die Polizei, dein Feind und Opfer, woher kommt die Gewalt? Wer muss hier eigentlich vor wem geschützt werden? Das rot-rot-grün regierte Bundesland Berlin hat es ganz besonders gut gemeint. Als erstes Bundesland verabschiedete es ein Antidiskriminierungsgesetz. Jeder Bürger, der sich durch die Verwaltung oder durch die Polizei benachteiligt sieht, kann sich beschweren und klagen. Das hat in Berlin allerdings auch für Empörung gesorgt. Ist das Gesetz eine Misstrauenserklärung an die eigene Polizei? Manche befürchten, dass nun durch Pseudobeschwerden der ganze Laden lahmgelegt werden könnte. Christoph Reinhardt mit einer Bilanz.
Als vor fast 4 Jahren die damals frisch gewählte Berliner Rot-Rot-Grüne Koalition ein Landesantidiskriminierungsgesetz ankündigte, hielt sich der Protest noch in Grenzen. Vor allem die Grünen hatten darauf gedrängt und weil sie in Berlin mit dem schwulen Dirk Behrendt auch den Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung stellen, wurde das Gesetzesvorhaben als typisch grün wahrgenommen.
Niemand in dieser Stadt sollte sich damit abfinden, wegen seiner Hautfarbe, seines Geschlechts, seiner Behinderung, seiner sexuellen Orientierung, seines sozialen Status oder seines Namens schlechter behandelt zu werden als andere.
So Senator Behrendt Anfang Juni im Berliner Abgeordnetenhaus bei der Begründung des Gesetzes, das unter anderem erstmalig Verbandsklagen ermöglicht, eine Ombudsstelle für Schlichtungsverfahren festschreibt und vor allem alle Landesbehörden zu Schadenersatz verpflichtet, wenn sie einen mit Tatsachen begründeten Diskriminierungsvorwurf nicht widerlegen können. Das Landesgesetz folgt bei dieser sogenannten Vermutungsregelung dem Europarecht und bildet nach, was bundesweit seit ungefähr 14 Jahren durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz AGG gilt. Aber bisher nicht für die öffentlichen Verwaltungen. Für die Gewerkschaft der Polizei GdP ein rot-rot-grünes Misstrauensvotum gegen die ohnehin verunsicherten Polizisten und eine Beweislastumkehr. GdP-Sprecher Benjamin Jendrow.
Das sind genau diese Ängste, die unsere Kolleginnen und Kollegen haben. Wie ist es mit Beförderungsmaßnahmen? Werde ich in Regress genommen, weil irgendwann das Land Berlin Schadensersatzklagen auf mich runterbricht?
Eine Steilvorlage für die Berliner Opposition und die CDU, deren Fraktionsvorsitzender Burkhard Dregger als Anwalt nebenberuflich auch Polizisten vertritt.
Sie stellen die gesetzliche Vermutung auf, dass Landesbedienstete
regelmäßig diskriminieren. Daher wollen sie von ihnen verlangen, dass sie jederzeit das Gegenteil beweisen.
Jeder Straftäter mit Migrationshintergrund könne künftig die Polizeiarbeit sabotieren, allein durch die bloße Behauptung, aufgrund seiner Herkunft diskriminiert zu werden, so Drecker. Kurz vor der Beschlussfassung kündigten mehrere CDU-Innenminister an, zu prüfen, ob man unter den neuen Bedingungen überhaupt noch Beamte nach Berlin entsenden könne. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU.
Ich habe immer die Meinung vertreten, dass wir die schützen müssen, die uns schützen, und das sind Polizeibeamte. Von den Polizeibeamten weiß ich, dass sie höchsten Wert darauf legen, dass wir hinter ihrem Tun stehen.
Dass das auch der rot-rot-grüne Senat nicht anders sieht, bestätigte Berlins SPD-Innensenator Andreas Geisel seinen Polizistinnen und Polizisten, vorsichtshalber sogar schriftlich. Er sprach ihnen ausdrücklich das Vertrauen aus, erinnerte daran, dass sie ihren Diensteid ja auf die Berliner Verfassung geschworen hätten, die Diskriminierung und Ungleichbehandlung seit jeher verbiete, und auch künftig müsse niemand seine Unschuld beweisen. Bei Disziplinarverfahren und Beförderungssperren ändere sich nichts. Einen weiteren Brief schrieb Geisel an seine Innenministerkollegen, um deren Sorge zu entkräften, dass sie womöglich für nach Berlin abgestellte Unterstützungskräfte haften müssen, wenn diese in Berlin aufgrund des Landesgesetzes Ärger bekommen sollten.
Und selbstverständlich werden wir die Fragen ausräumen, weil sie nicht offen sind. Sie sind im Gesetz eindeutig geregelt.
Der CDU-Innenminister von Berlins Nachbarland Brandenburg, Michael Stübgen, ruderte als erster zurück. Er könne sich vorstellen, nach den klärenden Worten seines Berliner Amtskollegen weiterhin Polizisten nach Berlin zu entsenden.
Das ist ein Teil der sogenannten Bundestreue. An die fühle ich mich gebunden.
Die Berliner Innenverwaltung rechnet fest damit, dass die anderen CDU-geführten Ministerien zu dem gleichen Ergebnis kommen werden, wenn sie den Gesetzestext erst einmal gelesen hätten. An der guten Zusammenarbeit mit den Polizeien der anderen Länder und der Bundespolizei werde sich nichts ändern.
Diskriminiert das Berliner Antidiskriminierungsgesetz also die Polizisten? Wer muss hier eigentlich vor wem geschützt werden? Betrachten wir das Ganze nun von der anderen Seite der Medaille, die Gewalt, die von Polizisten im Dienst ausgeübt wird. Der Kriminologe Professor Tobias Singelstein von der Ruhr-Uni Bochum hat dazu eine Studie gemacht. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Die Polizei hat das Gewaltmonopol, die muss halt manchmal Gewalt ausüben, das gehört zu ihren Aufgaben. Aber wo genau verläuft denn jetzt die Grenze zu rechtswidriger Gewalt durch Polizisten?
Das ist in den Polizeigesetzen und in den Gesetzen über den unmittelbaren Zwang, so nennt das Gesetz das, geregelt. Und ganz kurz gesagt steht da drin, dass die Polizei dann Gewalt anwenden darf, wenn eine polizeiliche Maßnahme auf anderem Weg nicht mehr durchzusetzen ist. Sie muss also erst versuchen, andere Möglichkeiten auszuschöpfen. Und nur wenn das nicht geht, darf Gewalt eingesetzt werden. Und auch dann nur in dem Maße, wie es tatsächlich erforderlich ist, um die Maßnahme durchzusetzen.
Klingt eindeutig oder ist das eine verschwommene Grenze?
Naja, das ist in der Praxis durchaus nicht immer ganz einfach zu sagen. Also die Grenzen sind fließend und es gibt Grauzonen. Also ist vielleicht der Schlag noch erforderlich oder ist er schon nicht mehr erforderlich? Das ist unter Umständen in der Praxis nicht immer ganz einfach zu beantworten. Aber es gibt auch sehr klare Fälle, wo diese Grenze überschritten ist.
Wie häufig ist Ihre Einschätzung nach solche rechtswidrige Gewaltausübung?
Das ist eine gute Frage. Darüber wussten wir bislang nicht sehr viel. Wir haben eine gesonderte Erfassung in der Staatsanwaltschaftsstatistik. Da werden also Strafverfahren gegen Polizeibeamte wegen rechtswidriger Gewaltausübung gesondert erfasst. Und da sehen wir, dass die Staatsanwaltschaften jedes Jahr gut 2000 Strafverfahren erledigen mit mehr als 4000 beschuldigten Beamten. Der absolute Großteil dieser Verfahren wird aus ganz unterschiedlichen Gründen eingestellt. Das sind also erstmal nur Verdachtsfälle. Allerdings muss man sehen, das ist eben nur das Hellfeld. Also das sind die Fälle, die durch eine Anzeigenerstattung in die Statistik gelangen. Daneben gibt es das sogenannte Dunkelfeld, also all die Fälle, die nicht zur Anzeige gelangen. Und das wollten wir insbesondere mit unserer Studie untersuchen.
Wie hoch schätzen Sie das Dunkelfeld dann?
In unserer Studie haben nur 9% der befragten Betroffenen gesagt, dass sie selber eine Strafanzeige gestellt haben. Insgesamt war es so, dass in 14% der Fälle es zu einem Strafverfahren gekommen ist. Das heißt, 86% der Fälle hat kein Strafverfahren stattgefunden. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass der absolute Großteil der Verdachtsfälle für Körperverletzung im Amt im Dunkelfeld verbleibt und gar nicht erst in der Statistik landet.
Was sind so typische Fälle?
Die Bandbreite ist im Prinzip sehr groß. Wir haben bei uns in der Befragung viele Leute, die auf Versammlungen oder bei politischen Aktionen waren. Wir haben viele Fußballfans, die betroffen sind. Aber wir haben auch eine ganze Menge von Alltagseinsätzen außerhalb von solchen Großveranstaltungen. Also man kann im Prinzip sagen, das kann in jeder Einsatzsituation vorkommen, auch wenn bestimmte Einsatzsituationen offensichtlich eine größere Wahrscheinlichkeit aufweisen, dass sowas passiert.
Und diese Beamte, die nun dann doch belangt werden, sind das die berühmt-berüchtigten schwarzen Schafe oder sehen Sie darin mehr?
Ich glaube nicht, dass man von schwarzen Schafen sprechen kann, aber man muss das Feld sicher sehr differenziert betrachten. Man sieht in der Praxis immer mal wieder Beamte, die eine Vielzahl solcher Fälle, solcher Anzeigen, solcher Verfahren auf sich ziehen, die also offensichtlich tatsächlich ein grundlegendes Problem bei der Gewaltausübung haben. Aber auf der anderen Seite muss man, glaube ich, schon sehen, dass das was ist, was auch Beamten passieren kann, die eigentlich bemüht sind, sich so rechtsstaatlich wie irgendwie möglich zu verhalten in einer übermüdeten, aufgeheizten, gestressten Situation. Ich glaube, man muss sehen, wenn man eine Polizei hat, der man das Gewaltmonopol überträgt, der man also auch sagt, du sollst in einer bestimmten Situation Gewalt einsetzen, um Maßnahmen durchzusetzen, dann kauft man sich damit auch immer diese Fälle von Grenzüberschreitung und von Missbrauch mit ein. Ich glaube, letztlich muss man sagen, ist das ein strukturelles Problem einer Institution, der man das Gewaltmonopol überträgt.
Wie kann man dieses strukturelle Problem angehen?
Es gibt eine ganze Reihe von konkreten Maßnahmen. Wir haben zum Beispiel in unserer Studie gesehen, dass die Identifizierbarkeit der Beamten ein erhebliches Problem ist. Zum einen haben uns viele Leute gesagt, sie haben schon keine Anzeige erstattet, weil sie nicht davon ausgehen, dass man die handelnden Beamten identifizieren kann. Wir haben aber auch gesehen, dass ein Großteil der Einstellungen der Strafverfahren, wo also Anzeige erstattet worden war, aufgrund mangelnder Identifizierbarkeit erfolgt ist. Das heißt, die sogenannte Kennzeichnungspflicht wäre eine sehr konkrete Maßnahme, die man umsetzen könnte. Daneben wird viel über unabhängige Beschwerdestellen diskutiert, wo man sich ja dann immer gucken muss, welche Zuständigkeiten haben die, wie unabhängig sind die wirklich und was für Ressourcen haben die auch, um die Fälle zu bearbeiten. Und letztlich kommt es aber, glaube ich, sehr auf die Polizei selber an und auf die Fehlerkultur in der Polizei. Das heißt, auf die Frage, ob sich die Institution diesem Problem stellt und damit einen konstruktiven Umgang findet.
Dann drehen wir die Medaille jetzt noch einmal um. Es entsteht der Eindruck, die Gewalt gegen Polizisten, die nimmt zu. Kann man das aus wissenschaftlicher Sicht bestätigen oder ist das nur so ein Eindruck gerade?
Ich glaube, auch da muss man einen sehr differenzierten Blick drauf haben. Es gibt tatsächlich Lagebilder und Studien, die darauf hinweisen, dass es da eine Zunahme gibt. Und auch aus der Polizei kommen viele Stimmen, die sagen, wir beobachten da eine Zunahme. Allerdings muss man auch sehen, dass diese ganze Debatte Polizei und Gewalt ja in den vergangenen 20 Jahren in der Öffentlichkeit ziemlich intensiv geführt worden ist. Und im Zuge dessen auch das Thema Gewalt gegen die Polizei von der Polizei, aber auch vor allem von den Polizeigewerkschaften, relativ stark gemacht worden ist. Und das heißt, man muss davon ausgehen, aus kriminologischer Perspektive, dass das auch zu einer gewissen Aufhellung des Dunkelfeldes geführt hat, dass also mehr Beamten heute zum Beispiel solche Fälle anzeigen, als das früher der Fall war. Außerdem hat es in den vergangenen Jahren auch einige Gesetzesverschärfungen gegeben. Das heißt, es sind heute Sachen eher strafbar, als das früher der Fall war. Und damit gibt es natürlich auch mehr Anzeigen.
Können Sie das nochmal an einem Beispiel erläutern?
Insbesondere der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder der tätliche Angriff auf Vollstreckungsbeamte ist in den vergangenen Jahren mehrfach verschärft worden und dort fallen heute schon relativ einfache bagatellhafte Handlungen unter diesen Straftatbestand. Das heißt, man kann sich schon strafbar machen, wenn man bei der Festnahme ein bisschen zappelt oder wenn man sich beim Wegtragen gegen die Laufrichtung stellt. Das sind also wirklich schon ganz einfache Handlungen, die unter Umständen darunter fallen und die dann in der Statistik als Gewalthandlung geführt werden. Und in der Diskussion hat man natürlich oft diese Bilder vor Augen, die in den sozialen Medien viral gehen oder die auch in der Presse häufig auftauchen, wo Polizeibeamte dann sehr massiv angegriffen werden. Und ich glaube, man muss sich vor Augen führen, dass viele der Gewalthandlungen in der Statistik auch sehr einfache, bagatellhafte Handlungen sind.
Das war Professor Tobias Singelnstein, Kriminologe an der Ruhr-Uni Bochum. Vielen Dank. Und hier kommt die Antwort auf alle polizeifeindlichen Gangster-Rapper. Jan Böhmermann kam damit sogar in die deutsche Single-Charts. Ich hab Polizei.
Ach du guck nicht, sonst hol ich Polizei. Fährt mit Limousine bei dir zu Haus vorbei. Stehen bleiben, Beine breit, Ausweis dabei. Hast du was dagegen? Ruf doch Polizei. Polizei kommt, du wechselst Straßenseite. Haust du ein Polizei kaputt, kommen 25 neue. Muskelottos fuchteln mit Butterflies und freuen sich doch. Polizei hat Panzer und P99. Polizei darf bei Rot über Ampel fahren. Du bist Räuber, Polizei ist Gendarm. Brichst du Gesetz, brich hier Polizei die Beine. Ich will 110, dann lernst du, was ich meine. Du hast gut trainiert, ich hab Polizei. Du hast deine Maschdienst, ich hab Polizei. Du hast ein Problem, ich hab Polizei. Du hast Schreckschusspistole, ich hab Polizei. Polizei hat Richter und Staatsanwaltschaft. Kriminalpolizei untersucht den Untersuchungshaft. Polizei hat Blaulicht, Polizei stand.
Gewalt. Polizei hat letztes Jahr 7 Leute abgeknallt. Polizei hat Boote. Polizei hat Tränengas. Polizei heißt Thorsten, Melanie und Thomas. Polizei sperrt dich einen Polizeikeller. Polizei ist dein Feind, Polizei ist mein Helfer.
Hier ist nicht UFM, hier ist HR2 Kultur, der Tag. Die Polizei, dein Feind und Opfer. Woher kommt die Gewalt? Was noch bleibt, ist die Frage nach den sogenannten geistigen Brandstiftern. Wenn man über die Ursachen von rechtsextremer Gewalt spricht, kommt dieser Begriff sehr schnell. Und wie ist das eigentlich im linken Spektrum? Kann man das gleichsetzen? Innenminister Horst Seehofer versucht das gerade. Er spielt zumindest mit dem Gedanken, möglicherweise Anzeige zu erstatten gegen die Autorin einer polizeikritischen Satire in der Taz. Noch hat er sich nicht entschieden. Dazu ein paar Anmerkungen von Rainer Dachselt.
Die Debatte um die Taz-Kolumne von Hengame Yagobi Farah schien schon abzuflauen. Die Autorin fragt da, wo die Polizisten beschäftigt werden sollen, wenn die Polizei abgeschafft wird. Verwirft einige Berufe, weil Polizisten zu gewalttätig oder rechtsradikal dafür seien. Und schließt, ich zitiere, spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein, die Mülldeponie. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten. Die Frage, ob das Satire ist, ist ziemlich schwer zu beantworten. Es liest sich gehässig und verächtlich, und zwar von vorne bis hinten. Aber wer die Geschichte und Gegenwart der Satire kennt, weiß, dass Hass und Verachtung auch bei gelungenen Satiren als Motive nicht selten sind. Nochmal richtig Feuer bekam die Debatte jetzt durch eine Klagedrohung des amtierenden Innenministers Horst Seehofer gegen die Autorin wegen Volksverhetzung. Zitat aus der Begründung: Eine Enthemmung der Worte führt unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen. Diese These ist ja vor allem weit verbreitet, wenn es gegen rechts geht. Und die Frage wäre, warum soll sie nicht auch hier, also eher links, zutreffen? Die Taz-Chefredakteurin hat sich schon von dem Text distanziert. Andere aus der Redaktion und im Umfeld forderten unbedingte Solidarität mit der Autorin. Die Argumente? Man möge doch lieber über Rassismus bei der Polizei weiterreden. Whataboutism nennt man das in Fachkreisen. Und vor allem, diese Autorin ist eine non-binäre Person of Color und darf als solche das Gleiche wie früher nur Satire. Alles. Kommt's also nur drauf an, wer die Polizei hasst und verachtet? Das ist ein Klassiker der linksradikalen Rhetorik. Was Frau Yagobi Farah vielleicht Satire schrieb, ist da einfach Klartext. Der Typ in Uniform ist ein Schwein, kein Mensch, meinte Ulrike Meinhof. Denn er ist ja nur Repräsentant eines zu bekämpfenden Systems. Die gleiche Linie verfolgen heute zahlreiche Beiträge auf der linksradikalen Netzplattform Indymedia. Wir wissen, dass sie lügen, wo immer es ihnen passt. Mit den Bullen kann es keinen Dialog geben, lesen wir da. Und dann wird diskutiert, wie wichtig es ist, den Staat und seine Diener anzugreifen. Ergebnis: sehr wichtig. Auf solchen Plattformen, wo auch Demos geplant und Aktionen abgesprochen werden, ist die Verbindung von gewaltsamer Sprache und realer Gewalt greifbar. Aber auch die, sagen wir, linksbürgerlichen Medien kokettieren gerne mit dem Gedanken, dass der Polizist und sogar die Polizistin als Vertreter des Systems freiwillig sind. Die viel diskutierte Kolumne in der Taz geht davon aus, dass die Polizei abgeschafft wird. Das wurde nämlich kurz vorher auch in der Taz ganz ernsthaft diskutiert, mit einem Bündnis namens Migrantifa. Die finden, dass die Polizei weg muss, weil sie rassistischen Strukturen diene. Das ist die heutige Formulierung für das böse alte Schweinesystem. Und die Stein- und Flaschenwürfe bei Demos gegen Polizisten? Die muss man, Zitat, im Kontext sehen, denn Gewalt ist immer eine Reaktion. Auch die in Stuttgart? Da dürften, anders als Horst Seehofer andeutet, linksradikale Texte gar keine Rolle spielen. Eine ideologische Basis würden wir da wohl eher in Social Media finden, wo die Profile ACAB heißen, All Cops Are Bastards, und diskutieren, ob Flair oder Bushido härter gegen die Bullen austeilt.
Die Polizei als Feindbild der Linksextremen, das ist in der Szene tief verwurzelt. Wie weit wirken solche Bilder in die Gesellschaft? Der Extremismusforscher Tom Mannewitz ist Juniorprofessor für Politikwissenschaft an der Universität Chemnitz. Schönen guten Abend.
Hallo, ich grüße Sie.
Also wenn man über Rechtsextremisten redet, dann hört man das Argument ja sehr oft. Vorsicht Leute, erst kommen die fremdenfeindlichen Sprüche und irgendwann folgen dann auch die fremdenfeindlichen Gewalttaten. Kann man diesen Satz so ähnlich auch auf Linksextremisten überziehen?
Diese Logik kann man prinzipiell auf alle anderen Zusammenhänge generell übertragen. Das hat nichts mit rechts oder mit links zu tun. In dem Fall, wo ich Gewalt legitimiere, schaffe ich natürlich auch eine Rationalisierung dafür, dass jemand Gewalt irgendwann mal anwendet. Das ist aber kein zwangsläufiger Zusammenhang. Also so zu tun, als ob sozusagen eine gewaltverherrlichende oder gewaltbefürwortende oder gewaltrelativierende Aussage direkt Gewalt gegenüber denjenigen begünstigt, die da in Rede stehen, dann ist das ein stark verkürzter Zusammenhang. Also prinzipiell ist es schon so, klar, Relativierung von Gewalt, Legitimierung von Gewalt und so weiter und so fort. Enthemmung der Worte kann durchaus zu einer Enthemmung der Taten führen, aber das ist kein zwangsläufiger Zusammenhang, weder am rechten Rand noch am linken oder sonst wo.
Also schauen wir mal auf Stuttgart. Die Steinewerfer dort sind ja vermutlich keine Taz-Leser. Man kann keinen Zusammenhang zwischen der Randale dort und einer Kolumne herstellen. Aber kann man das Verhalten so herleiten, dass sich durch eine gewisse polizeifeindliche Stimmung diese Menschen animiert werden, zuzuschlagen?
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, aus meiner Sicht, ist derzeit noch zu viel im Fluss, noch zu viel unklar, als dass man sagen könnte, ob und inwiefern das durch allgemeine gesellschaftliche Stimmungen motiviert bzw. begünstigt sein könnte. Jetzt liegt natürlich die Vermutung nahe, einfach weil zeitlich beides zusammenfällt sozusagen oder zeitlich eng im Zusammenhang steht, von dem einen auf das andere zu schließen. Und das kann natürlich auch so sein. Also ich will das gar nicht ausschließen, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt tue ich mich schwer damit, zu sagen, das eine begünstigt ein Klima, in dem das andere erst geschehen konnte.
Würden Sie denn das jetzige Klima als polizeifeindlich beschreiben?
Generell können wir das gesamtgesellschaftlich, glaube ich, nicht sagen. Wir bemerken natürlich, dass durch die Debatte um den Tod von George Floyd, die dabei losgestoßen wurde, viele grundlegende Thematiken und Probleme auch im Zusammenhang mit Polizei auch aufs Tapet kommen, die in Teilen der Gesellschaft schon länger auf der Agenda standen und jetzt vielleicht bei einem größeren Teil der Gesellschaft auch ins Gedächtnis gerufen werden. Stichwort Polizeigewalt, Racial Profiling und so weiter und so fort. Und das sind sicherlich alles diskussionswürdige Punkte und auch Punkte, wo man darüber sprechen muss, ob und wiefern Polizei umgestaltet werden muss und wie man dazu beitragen kann, zwischen Gesellschaft und Polizei ein Miteinander zu schaffen, das beiden gedeihlich ist. Zugleich, ich würde daraus jetzt nicht von hier aus auf ein generelles polizeifeindliches Klima schließen, auch nicht am linken Rand oder bei Linksradikalen, Linksextremen, glaube ich auch nicht. Klar, wir haben ja auch das Feindbild Polizei. Aber so zu tun, als wären alle Linksradikalen kontra Polizei oder würden Gewalt gegen Polizei befürworten oder alle wären gegen die Polizei aus prinzipiellen Gründen, weil es auch um autoritäre und Machtstrukturen sich handelt, das ist, glaube ich, zu kurz gegriffen. Aber sicherlich hat die Debatte der letzten Wochen so eine gewisse Dynamik gerade am linken Rand freigesetzt.
Wie beschreiben Sie diese Dynamik? Was passiert da gerade am linken Rand?
Wir sehen, dass eben Themen in den Vordergrund kommen, auch die Debatte so ein bisschen determinieren, die der radikalen Linken immer schon wichtig waren. Es geht also um Antirassismus, es geht um auch den Umgang mit Machtstrukturen, um autoritäre Strukturen, um aus ihrer Sicht auch Repressionsstrukturen, denn die Polizei wird als ein Repräsentant des Staates wahrgenommen, der vor allen Dingen für Repressionen verantwortlich ist. Also gerade mit der Debatte, die wir jetzt erleben, im Nachgang von dem Tod von George Floyd, ist das natürlich ein Thema, was massiv nach vorn gespürt wurde und natürlich auch, ich will nicht sagen, unbedingt radikalisiert am linken Rand, aber doch zumindest das Thema nach vorn spielt. Und natürlich trägt es dazu bei, das Klima nicht gerade zu beruhigen, die Gemüter zu beruhigen, sondern das heizt eben an.
Nun hat die US-amerikanische Polizei natürlich ein ganz anderes Problem mit rassistischer Gewalt als die deutsche Polizei. Das kann man ja nicht so einfach in einen Topf werfen, oder wird das so stark vereinfacht?
Die Frage ist, wie machen Sie fest, dass das ein Rassismusproblem gibt und woran machen Sie fest, dass es kein Rassismusproblem gibt? Vielfalt, kulturelle und ethnische Vielfalt, auch sprachliche Vielfalt, spielt in den USA sicherlich eine andere Rolle als in Deutschland. Und genau dieser Umstand könnte dazu beitragen, dass auch Rassismus sich anders und auch vielleicht auch häufiger manifestiert, als es in Deutschland der Fall ist. Das heißt aber nicht, dass Rassismus als sozusagen Denkstereotyp oder als zumindest latente Verhaltensweise nicht auch hier existieren könnte. Richtig ist vielleicht in dem Zusammenhang sicherlich, dass man darüber diskutiert, inwiefern Rassismus ein Problem darstellt innerhalb der Polizei. Das gehört untersucht. Da muss man gegebenenfalls dagegen vorgehen, das ist vollkommen klar. Aber hier muss natürlich die Untersuchung vor dem Urteil stehen. Das ist ein wichtiges Thema, nicht zuletzt deswegen. Polizei übt das legitime staatliche Machtmonopol aus. Also hier haben wir es wirklich mit Macht zu tun. Und die muss natürlich vorsichtig eingesetzt werden. Und umso relevanter ist natürlich die Frage nach einer missbräuchlichen Ausübung von Gewalt, etwa im rassistischen Sinne.
Gewalt gegen Polizei erleben wir regelmäßig, zum Beispiel auch bei den Protesten, bei den Treffen der Regierungschefs der G7-Staaten. Was ist davon echter, legitimer politischer Protest? Und was ist in Wirklichkeit nur genau der gleiche Reflex wie in Stuttgart, nämlich eigentlich geil auf Gewalt, nur getarnt hinter dem Mäntelchen der Solidarität mit der Dritten Welt oder sonst wem?
Den Stellenwert, den man da dem ernsthaften politischen Anliegen beimessen muss, das kommt so ein bisschen darauf an, wen Sie da fragen. Also die Legitimierung im verbalen Sinne, also dass jemand sagt, ich habe das getan, weil, die werden sie wahrscheinlich von den meisten Leuten dort hören und jemand wird sagen, das sind repressive Strukturen, es handelt sich hier um Rassisten oder um Vertreter des faschistoiden oder faschistischen Staates und so weiter und so fort. Nur die Frage ist, wie weit trägt das? Und hier beobachten wir etwas, wobei die Einschätzung so ein bisschen auseinandergeht zwischen den Sicherheitsstrukturen, auch denjenigen, die zum linken Rand gehören, wie groß der Anteil von solchen sogenannten Gewalttouristen sozusagen ist, wo man vielleicht gar nicht von einer festen politischen Einstellung sprechen kann, wo vielleicht diese Argumentation die gleiche ist, aber man nicht genau weiß, ob da wirklich das auch so gemeint ist und ob sich jemand da sozusagen inhaltlich dahinter steht. Und wie groß der Anteil von denjenigen ist, wo man sagt, ja, die handelt sich wirklich um verfestigte, vielleicht auch Feindbilder, Feindbildpolizei. Und hier ist sozusagen nicht bloß der Event im Vordergrund, Steine und Flaschen werfen auf Polizei, sondern hier steht wirklich das Feindbild im Mittelpunkt. Bei einer Gewichtung tue ich mich persönlich schwer, weil man dafür in die Köpfe der Leute schauen müsste, wie viele Menschen sind das wirklich bloß Events, jugendliche Eventtouristen, ist erstmal ein bisschen salopp. Und wie viel sind tatsächlich verfestigte Linksextreme?
Was kann man also tun gegen dieses verfestigte Feindbild Polizei? Gibt es linke geistige Brandstifter und brauchen wir da eine rhetorische Abrüstung, auch in der linken Szene?
Eine rhetorische Abrüstung ist immer sinnvoll und zwar nicht bloß am linken Rand, sondern generell, weil natürlich in dem Fall, wo ich polarisiere, wo ich Extremforderungen stelle, die so gar nicht umsetzbar sind oder gar nicht zu erwarten ist, dass die Akteure die umsetzen, dann eben nicht dazu beitrage, Probleme zu benennen und die Strukturen zu verändern, sondern da trage ich dazu bei, dass Probleme sich verfestigen, dass sich Lagerdenken verfestigt und so weiter und so fort. Also Abrüstung im mentalen oder im diskursiven Sinne ist immer angezeigt. Zugleich, bei aller vielleicht Feindbild-Rhetorik, die da gegenüber der Polizei zum Teil ja herrscht, es werden ja auch, und das muss man in Rechnung stellen, zum Teil ja auch tatsächlich Probleme benannt, die ja wirklich existieren. Also es gibt ja rassistische Polizeigewalt, es gibt ja auch rassistische Strukturen innerhalb der Polizei. Nur die Frage ist sozusagen, muss man das Kind mit dem Bade unbedingt ausschütten und das prinzipiell der Polizei als Institution unterstellen? Oder benenne ich Probleme und dringe darauf, dass diese Probleme auch gelöst werden? Und zwischen beiden ist ein Unterschied. Also Absolutstellung, Polizei als rassistischer Akteur oder rassistische Gewalt, rassistische Probleme in der Polizei und darauf dringen, dass diese Probleme auch bekämpft werden, wozu es natürlich jeden Anlass gibt.
Das war der Extremismusforscher Professor Tom Mannewitz von der Universität Chemnitz. Vielen Dank. Die Polizei, dein Feind und Opfer. Mit großer Spannung wird dann das kommende Wochenende in Stuttgart erwartet. Wenn die Gewalttäter sich selbst in den sozialen Medien als Helden gefeiert werden, wird es Nachahmer geben. Welche Folgen wird es haben? Wir müssen das beobachten. Mein Name ist Uwe Bernd. Guten Abend.